sagt euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, wir haben gesagt, wir machen eine kleine Predigtreihe zu diesem gewaltigen Propheten Elisa aus dem Alten Testament, der zum Teil sehr unbekannt ist. Und wir kommen tatsächlich heute zu einem Predigttext, von dem ich denke, dass die meisten, vermutlich alle von Ihnen, noch nie eine Predigt darüber gehört haben. Ich habe auch noch nicht darüber gepredigt. Das wird also etwas sehr Spannendes. Ein Wort, das uns zunächst einmal fremd scheinen mag, aber das auch so in der Bibel steht, wollen wir hören als das, was Gott uns zu sagen hat, an dem wir etwas lernen wollen. Aber wir wollen zunächst einmal den Predigttext hören. Zwei Verse, eine Perikope aus 2. Könige 2, die Verse 23 und 24. Und Elisa ging hinauf nach Bethel. Und als er den Weg hinanging, kamen kleine Knaben zur Stadt heraus und verspotteten ihn und sprachen zu ihm: Kahlkopf, komm herauf, Kahlkopf, komm herauf. Und er wandte sich um, und als er sie sah, verfluchte er sie im Namen des Herrn. Da kamen zwei Bären aus dem Wald und zerrissen 42 von den Kindern. Amen. Wollen beten. Lieber Herr und Heiland, du schenkst uns dieses Wort für diesen Sonntag, für unser Leben. Ein Wort, das uns auf den ersten Blick fremd scheint. Aber wir wollen uns unter dieses Wort stellen. Und wir wollen dich bitten, dass du durch dieses Wort, durch diese Predigt zu uns sprichst, dass du es uns öffnest und dass wir erkennen, was dieses Wort mit uns und unserem Leben zu tun hat und unserer Nachfolge. Weil das wird dir dann gelingen können, wenn du selber die Predigt über dieses Wort segnest. Und so wollen wir dich alle miteinander bitten. Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, ich habe diese Predigt überschrieben mit an Elisa das Wort Gottes lernen. An Elisa das Wort Gottes lernen. Wir wollen über vier Punkte uns heute Morgen Gedanken machen. Erstens über die Annahme des Wortes Gottes. Zweitens über den Angriff auf das Wort Gottes. Drittens auf die Macht des Wortes Gottes. Und viertens auf den Trost des Wortes Gottes. Das Erste, die Annahme des Wortes Gottes. Ich denke, dass auch die treuesten und frommsten unter uns, als sie den Zettel gelesen haben und gerade nochmal die Verkündigung gehört haben, dieses Predigtwortes ein Stück weit gezuckt haben. Gesagt haben, hat der Latzelsaar eigentlich Fehler gemacht? Was ist denn da so los, gerade bei einer Taufe? So ein Wort mitzubringen, so ein brutales Wort, steckt da überhaupt Theologie drin? Ich kann mir vorstellen, dass beim Hören des Predigttextes bei dem einen oder anderen so ein Stück weit Widerstand war. Aber das ist das Erste, was ich sagen möchte, dass es geht. Das wollen wir lernen an diesem sehr schwierigen Text, ich sage das bewusst, um die Annahme des Wortes Gottes für unser Leben. Um die Annahme des Wortes Gottes für unser Leben. Liebe Brüder und Schwestern, es geht nicht darum, dass wir die Bibel nach unseren Vorstellungen auszurichten haben, sondern unsere Vorstellung, unser Wissen von Gott hat sich allein nach der Bibel zu richten, allen, jedem Wort vom ersten Buch Mose bis eben zum Schluss in der Offenbarung. Und eben auch dieses Wort 2. Könige 2, 23. Das müssen wir erstmal annehmen. Ich war im Predigerseminar in Soest, in der Westfälischen Landeskirche. Da mussten immer die Vikare reihum Predigten halten. Irgendwann hielt eine Frau eine Predigt über, also eine Vikarin, über einen Text, Lukas 5, nicht ganz einfaches Wort von Jesu, und sagte sie als ersten Satz: Ich werde gegen dieses Wort predigen. Das gefällt mir nicht. Also das war jetzt nicht so ein harter Text, wie das, sondern ganz normale Wundergeschichte von Jesus. Aber sie hatte sich entschieden, mal gegen das Wort zu predigen. Und hat dann auch eine Auslegung gemacht: Das war keine Predigt, das war kein Wort Gottes, das war eine Kanzelrede. Ich unterscheide immer zwischen Predigt und Kanzelreden nicht. Predigt ist die vollmächtige Verkündigung des Wortes Gottes, die auf der Bibel ruht. Und Kanzelrede, das können auch Leute machen, die Politiker sind oder auch Theologie studiert haben. Aber wer Jesus nicht kennt, der kann sich hier oben hinstellen, kann eine Rede von der Kanzel halten. Das ist der Unterschied zwischen Predigt und Kanzelrede. Das war dann so eine Kanzelrede gegen das Wort Gottes. Die wollte diese hier vorgegebene Perikope, diesen Predigttext, nicht annehmen. Gefiel ihr nicht, hat sie mal dagegen gepredigt. Als könnten wir so entscheiden, so was uns gefällt hier in der Bibel und was uns nicht gefällt, so wie beim Restaurant sitzen und sagen, ah, Schnitzel mag ich nicht, bin ja Vegetarier halt nicht, aber hier sag ich ja nicht, die Käsegerichte, die sind gut, die nehme ich da, da versteife ich mich drauf. So geht es beim Wort Gottes nicht, das müssen wir annehmen. Das ist das Erste und Wichtigste, das ist auch so die Voraussetzung, nicht wie so ein Vorzeichen vor der Klammer für diesen Text. Wir müssen das erstmal annehmen. Und da hilft es auch nichts, wenn man das ein bisschen entschärft. Also hier steht zwar im Luthertext, das ist auch richtig kleine Knaben, die da kommen, aber aus dem Zusammenhang, wenn man also Hebräisch kann und wenn man das erste Buch der Könige gelesen hat, da steht ein ähnliches Wort drin. Da steht nämlich drin, dass der König Rehabeam einmal von alten Beratern beraten wird, von jungen Beratern. Die jungen Berater, die beraten, da steht im Hebräischen genau dasselbe Wort wie hier. Also wir haben es hier mit Jugendlichen zu tun, also jetzt nicht irgendwelche vierjährigen, unmündigen Kinder, sondern hier sind im Prinzip Jugendliche gemeint. Ich aber trotzdem alledem auch, da muss man sagen, das sind Jugendliche, die lästern den Elisa, den Mann Gottes, und die werden so furchtbar bestraft. Nicht? Also es sperrt sich trotzdem immer noch und es hilft auch nichts, was übrigens auch nicht richtig ist, wenn man sagt, ja, ist ja altes Testament. Ist ja altes Testament. Ist ja nicht neues Testament. Alter Bund, nicht neuer Bund, nicht. Heute ist ja ganz anders, nicht? Ist altes Testament. Wollen wir mal so eine Decke des Schweigens drüberlegen? Nee. Also ich sage das immer wieder nicht. Es gibt da keine Graduierung in der Bibel. Das ist besonders wertvoll, das ist besonders zu sehen und das ist nicht ganz so wichtig. Jedes Wort der Bibel, Alten wie Neuen Testaments, alle 66 Bücher, jeder einzelne Vers, jedes Kapitel enthält Wort Gottes, ist nicht aufgehoben und hält Theologie. Und es steht uns nicht an zu maßen, dass wir sagen, dass es mehr oder weniger wird. Wir müssen das Wort Gottes als Ganzes annehmen. Das müssen wir annehmen, und zwar so, wie es hier drin steht. Und wenn wir das nicht tun, kann das Wort Gottes nicht wirken. Und das gilt jetzt auch für uns, für diesen Text. Das ist ganz wichtig, dass wir das annehmen. Ich erinnere uns dran, wie arbeitet der Widersacher? Der Teufel im Paradies bei der Versuchung. Der kommt nicht hin und zwingt die Menschen zu irgendwas, quält die. Nein, so arbeitet der Widersacher, dass er hingeht zu Eva und sagt, du Eva, sollte Gott denn gesagt haben, sollte die Infragestellung des Wortes Gottes. Damit geht alles Elend, alle Sünde, alle Zerwürfnisse von rein. Sollte Gott denn gesagt haben, dass wir das Wort Gottes nicht gelten lassen? Und genau auch bei so einem Text, und das ist jetzt, ich sage es mal, der Lackmustest für euch. Nicht, ihr wisst, ein Lackmustest, das ist so in der Chemie. Da kann man hingehen und kann eine Substanz bestimmen, dass man den pH-Wert rauskriegt. Also eine Substanz ist entweder immer, das wisst ihr aus dem Chemieunterricht, entweder eine Lauge oder eine Säure, ist entweder sauer oder basisch. Und mit dem Lackmustest findet man heraus, wie eine Substanz beschaffen ist. Ist sie jetzt eine Säure oder ist eine Lauge? Das kann man an dieser Geschichte klar machen. Da könnt ihr sehen, wie ihr zum Wort Gottes steht. Ob ihr ein Problem mit der Annahme des Wortes Gottes habt oder nicht. Klar, mit so tollen Worten wie aus Matthäus 11 nicht, kommt ihr jetzt zu mir alle, die mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, ja, das kann ja jeder annehmen. Aber könnt ihr auch so ein Wort annehmen? Und das ist die Entscheidung, die man als Christ zu treffen hat. Und daran scheitern auch viele Christen, deshalb ist ihre Nachfolge auch so erbärmlich und bringt nichts, weil sie zwar sagen, ja, diesen Herrn Jesus nicht mit all seinen tollen, auferbauenden Worten, den will ich haben, aber die Dinge, die ich da im Wort nicht verstehe, die will ich nicht haben. Nein, wir müssen die Schrift als Ganzes annehmen. Und das ist der Lackmustest, da könnt ihr gucken, wo er steht. Könnt ihr dieses Wort annehmen? Könnt ihr dieses Wort annehmen als lebendiges Wort Gottes, durch das Gott euch was zu sagen hat? Oder nicht? Und wenn ihr das tut, dann wird Gott euch segnen. Aber das Entscheidende, das müssen wir immer wieder tun. Wir müssen die Bibel als Ganzes annehmen, als lebendiges Wort Gottes, durch das der Herr zu uns spricht und in dem er uns begegnet. Nicht nur für diesen Text, für alle Texte der Bibel, aber hier wird es so ganz besonders deutlich. Und deshalb habe ich diesen Text auch mitgebracht, weil wir es hier für uns selber testen können, dass wir sagen können, sperren wir uns dagegen und haben wir wirklich ein geistliches Problem. Und dann muss ich dich aufrufen, wirklich gegen die Seelsorge. Oder kannst du sagen, jawohl, auch wenn ich manches nicht verstehe auf Anhieb, aber ich nehme es an als Wort Gottes. Dann wirst du jetzt sehen im Folgenden, was Gott dir auch aus diesem Wort für dein Leben zu sagen hat. Und damit kommen wir zum Zweiten. Wir wollen ja lernen an dieser Geschichte über das Wort Gottes. Wir lernen an dieser Geschichte, dass das Wort Gottes angegriffen wird. Das Wort Gottes wird angegriffen. Meine Frau macht heute den Kindergottesdienst hier und nicht zufällig, sondern hatte gerade gepasst. Die sind momentan im Kindergottesdienst auch bei Elisa dran. Die sprechen heute über hier den Gehasi, den Knecht und den Nähmann. Sie kennen die Geschichte, da werden wir nächsten Sonntag drüber hören, werden nächsten Sonntag drüber predigen. Und da ist meine Frau nochmal zu mir gekommen, weil die ist mal sehr vorsichtig. Nicht? Wenn die so in den Kindergottesdienst reingeht und da was auslegt, dann fragt die lieber dreimal nach, dass die ja nichts Falsches sagt. Das sind ja so heiß in der Gemeinde. Ja, aber die Frau vom Pastor, oh wei, hat die eine falsche Formulierung gebraucht. Das ist sehr gut, die bereitet sich sehr intensiv vor. Und jetzt ging es darum, was ist eigentlich ein Prophet? Elisa ist ja der vollmächtige Prophet. Sie hat sich gefragt, du Olli, was kann ich denn sagen, was ein Prophet ist? Ist das jetzt nur einer, der so Visionen hat oder ist das irgendwie ein Pastor? Und ich habe mir dann was gesagt, was mir mein Konfirmand gesagt hat, dem ich das erklärt hatte. Ich hatte beschrieben oder im Konfirmandenunterricht, was ein Prophet ist. Und dann hat er gesagt, Pastor Lanz, wenn ich das richtig verstanden habe, sind Propheten Transporteure des Wortes Gottes. Transporteure des Wortes Gottes. Das hat mir sehr gut gefallen, das habe ich übernommen. Also ein Prophet ist jemand, der auserwählt wird von Gott und kriegt den Auftrag, du bringst mein Wort zu den Menschen. Transporteure des Wortes Gottes. Manchmal sind es Gerichtsworte, manchmal sind es Heilsworte, manchmal sind es Ansagen für die Zukunft. Das sind Propheten. Und es ist so, dass wenn jemand Transporteur von etwas ist, was einem anderen schadet, dann wird er von dem, dem er schaden kann, angegriffen. Und die Propheten schaden immer dem Widersacher, dem Teufel. Und der Teufel greift grundsätzlich das Wort Gottes an. Das ist seine erste Stoßrichtung. Alles andere hat nur mittelbar damit zu tun. Das erste Angriffsziel des Teufels ist immer das Wort Gottes. Gott selber kann er nicht angreifen. Aber sein heiliges und lebendiges Wort in dieser Welt wird immer wieder angegriffen. Noch einmal, denkt an die Urgeschichte nicht, wo Eva gesagt bekommt, ja, sollte Gott denn gesagt werden von der Schlange? Immer wieder das Wort Gottes. Denkt an Lukas 5, die Geschichte, Lukas 8, die Geschichte vom vierfachen Ackerfeld nicht. Da streut der Sämann den Samen aus. Da heißt es, Jesus selber, der Samen ist das Wort Gottes. Und der erste Wurf wird weggenommen. Da ist eine Auslegung. Und da kommt der Teufel und nimmt ihn einfach weg vom Weg. Das macht der Teufel. Der Teufel kämpft gegen das Wort Gottes, weil er weiß, wenn Menschen zum Wort Gottes finden, wenn die aufs Wort Gottes hören, dann funktionieren ihre Ehen. Dann läuft das zwischenmenschliche Leben vernünftig halt nicht. Dann werden sie gesegnet, dann bekommen sie Trost und sie kriegen ewiges Leben. Und das will alles der Widersacher nicht. Der Widersacher will zerstören. Und deshalb schießt er überall auf diejenigen halt nicht, die das Wort Gottes transportieren. Momentan ist es übrigens in jedem Krieg so. Wir stehen ja im Krieg, nicht hier in Deutschland, und wir leben in Frieden nicht. Also unsere Bundeswehr, die macht so ein paar Außeneinsätze, aber die Deutschen haben Frieden. Aber wir leben in einem geistlichen Krieg, nicht? Wir leben in einem geistlichen Krieg und es ist gewaltig, so sagt die Bibel halt nicht, wie die widergöttlichen Kräfte gegen Gott kämpfen, auch um dein Leben. Die meisten wissen das gar nicht. Aber die, die das Wort Gottes transportieren, die wissen darauf, weil der Widersacher sie immer wieder angreift. In Afrika gibt es ja momentan diesen kriegerischen Konflikt dort in Mali, wo die islamischen Fundamentalisten gegen die Franzosen und gegen so afrikanische Armeen kämpfen. Und da habe ich am Freitag noch gehört im Radio so eine Nachricht, dass diese Islamisten einige Grenzbrücken gesprengt haben. Die haben sie gesprengt, weil sie Angst haben, dass über diese Wege die Truppen und die Verstärkung ins Land kommen können für die Franzosen und für diese afrikanischen Truppen, die gebildet worden sind. Das ist in jedem Krieg so gewesen halt nicht. Überall dort, wo gekämpft wurde, wenn dann Truppen sich zurückzogen, die haben immer die Wege gesprengt, damit der Transport nicht funktionieren kann. Nicht? Keine Armee kann funktionieren, wenn die nicht transportiert bekommen, ihre Munition und all die Dinge, die sie brauchen. Und so ist es auch mit den Transporteuren des Wortes Gottes. Die werden in dieser Welt immer angegriffen, nicht nur die Pastoren. Wenn Pastor klar steht und Wort Gottes, wird er immer angegriffen werden. Nachfolge und Verkündigung des Wortes Gottes geht nicht ohne Angriff. Auch in deinem Leben. Wenn du hingehst und klare Sachen machst mit deiner Nachfolge, wenn du das Wort Gottes zu Menschen bringst und deinen Kindern erzählst, deinen Enkelkindern erzählst, egal wie, wirst du angegriffen werden. Das gehört mit dazu. Das ist hier in dieser Geschichte so. Das war zur Zeit mit Jesus so und das ist heute noch so. Wir wissen nicht den genauen Hintergrund dieses Angriffes, also was jetzt genau der Hintergrund ist. Die rufen ja Kahlkopf, das ganze Theologengenerationen gegeben, die gefragt haben, warum nennt ihr den Kahlkopf? Ist der Elisa nun als Prophet, hat er sich eine Tonsur beschnitten, so wie Luther damals, also was eine Glatze, so was Ähnliches hätte, und den deshalb wirklich spöttisch betrachten? Oder ist er Nazirea gewesen? Das waren ja die Leute, die nichts, die keinen Alkohol getrunken haben und die sich nicht mit die Haare geschnitten haben und das ihn quasi so verspotten, weil er so lange Haare haben und sagen so, Kahlkopf, Kahlkopf. Also das wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht genau, was diese Anspielung heißt. Komm herauf. Also man kann sich vorstellen, Elisa ist auf dem Weg von Jericho nach Bethel. Das ist ein sehr steiler Weg. Also es sind über 1000 Höhenmeter, die da zurückgelegt werden müssen halt. Dass sie auf so einer Höhe standen und dem älteren Elisa so ein bisschen ja so seine körperliche Last dann vorgeworfen haben. Ich glaube aber eher, dass dieses Komm herauf damit zu tun hat, weil kurze Zeit vorher ja die Himmelfahrt Elias war. Das kennen wir alle nicht, Elia, der bei dem Elisa gelernt hatte, da haben wir letzten Sonntag schon drüber gehört, nicht, der da in den Himmel fährt und dass die anderen davon gehört haben, dass nicht glauben wollen, diese Himmelfahrt und ihn verspotten, so nach dem Motto, komm herauf, denn das kann man auch verstehen, und fahr doch auch in den Himmel, fahr doch auch in den Himmel, so nach dem Motto, heraus, fahr nicht dein Elia, nicht dein Chef, der ist in den Himmel gefahren, und fahr doch auch in den Himmel halt nicht. Also wir wissen es nicht genau, da kann man sich Gedanken drüber machen. Wir wissen nicht, was die Hintergründe dieser Verspottung sind, was diese verspottenden Jugendlichen gemeint haben. Aber eines können wir ganz genau wissen über diejenigen, die hier verspotten, dass sie des Todes sind. sie sind des Todes. Nicht nur, dass der Tod vollstreckt wird an ihnen, sondern auch, das ist auch ein Geheimnis der Bibel, in dieser Zahl 42, das steht hier nicht umsonst. Die, die dem Widersacher gehören oder die des Todes sind, die werden häufig in der Bibel mit der 42 bezeichnet. Sie wissen, wir wollen das nicht übertreiben, aber es gibt auch Bedeutungen der Zahlen in der Bibel. Sie wissen, die 7 ist die Vollzahl, die 8 ist die Zahl des neuen Anfangs halt nicht, die 12 ist die Zahl nicht der Nachfolger und die 144. Und die 42 steht in der Bibel für die Zahl, die des Todes sind. Also ein paar Kapitel weiter, beziehungsweise im zweiten Buch Könige, da werden von Jehu, der mit Elisa berufen wird, 42 Brüder des Ahasjas getötet halt nicht. Da geht dieser König Israels hin und tötet die 42 Brüder. Oder in der Offenbarung, es sind 42 Monate, da die Heiden die heilige Stadt Gottes zertreten werden. Auch in der Offenbarung nicht, also das Tier kriegt 42 Monate Zeit, gegen die Gemeinde und gegen Gott zu lästern. Das sind alles todeswürdige Dinge halt nicht. Oder auch im alten Israel war es so, dass es 42 Städte gab in Israel, in die Totschläger flüchten konnten, in denen sie in freies Geleit bekamen, wo nicht das Urteil verstreckt wurde. Das ist in der Bibel immer und immer wieder die Zahl eben, die Zahl derer, die für eben den Tod stehen. Und auch hier, die, die das Wort Gottes angreifen, die sind des Todes. Wir kommen gleich noch dazu, was das mit der Autorität angeht, aber das muss man richtig wissen. Und des Todes sind all diejenigen, die dem Satan gehören. Unser Gott ist ein Gott der Lebendigen. Der Satan steht für all das, was tot ist. Und diese Menschen, auch wenn sie es vielleicht nicht gewusst haben, die Jugendlichen, sie tun das Werk des Widersachers. Und wer immer das Wort Gottes angreift, wer immer das Wort Gottes verlästert, das heilige und lebendige Wort, der ist des Todes. Die Bibel ist immer wieder auch an anderen Stellen gesagt, nicht über die Lästerung des Namen Gottes halt nicht. Also wie dem, der den Namen Gottes missbraucht, nicht wer das Wort Gottes lästert, wer es missbraucht, wer es auch verändert oder wer gegen das Wort Gottes predigt, der ist mit dem, was er tut, des Todes. Das können wir sehen. Also wir wissen nicht, was der Hintergrund des Angriffes gewesen ist, wir können das nicht genau verstehen, aber wir können sagen, wer angreift. Immer die, die dem Satan gehören, auch wenn die es manchmal nicht wissen. Und wir wissen, wer angegriffen wird. Es werden die angegriffen, die das Wort Gottes transportieren und die auf dem Weg ins Haus Gottes sind. Bethel ist eine Stadt damals in Israel. Aber Bethel ist auch ein hebräisches Wort. Bet heißt Haus. Bethlehem heißt Haus des Brotes. Nicht um Bethel. Übrigens auch, da wird Jesus geboren. Nicht Bethlehem, Haus des Brotes. Da kriegen wir unsere Nahrung wieder, wo er hergeboren ist. Aber Bethel, Haus Gottes, El ist immer Gott. Wer auf dem Weg in das Haus Gottes ist, auch der wird immer wieder vom Widersacher angegriffen. Und zwar nicht, wenn Sie jetzt auf einer Reise befinden von hier nach Israel, wenn Sie nach Bethel, wenn Sie die Stadt heute besuchen wollen, sondern wer immer, und das ist geistlich gesprochen, geistlich gesehen, wer auf dem Weg ins Haus Gottes, ins himmlische Jerusalem ist, der wird angegriffen werden. In dem Moment, wo du dich entschieden hast, durch die Gnade Gottes, weil du seinen Heiligen Geist bekommen hast, dass du zu Gott gehörst, zu Jesus, und dich damit auf dem Weg, auf dem schmalen Weg ins himmlische Jerusalem befindest, da wirst du vom Widersacher angegriffen und er wird dich angehen. Wenn du dein Leben hier bescheiden lässt, in dem weltlichen Leben, dich nur um das kümmerst, nicht um deine Gesundheit, dein Geld und all die Dinge nicht, und dich nicht kümmerst um die ewigen Dinge, dann wird der Widersacher dich nicht angreifen. Der Widersacher greift nur die an, die auf dem Weg ins Haus Gottes sind. Und das wollen wir lernen aus dieser Elisa-Geschichte. Wir wollen das lernen für unser Leben, dass das zur Nachfolge dazugehört. Wenn wir klare Nachfolge Jesu Christi betreiben, wenn wir sein Wort transportieren, wenn wir auf dem Weg in sein Haus sind, dann werden wir auch in dieser Welt angegriffen, dann werden wir verspottet, da werden Leute auf uns zugehen. Das wird nicht anders gehen in der Nachbarschaft, in der Verwandtschaft. Und das wissen all diejenigen, die klar zum Herrn Jesus stehen. Das gehört mit zur klaren Nachfolge dazu, dass der Widersacher angreift, diejenigen, die sein Wort transportieren und die auf dem Weg in sein Haus sind. Ein drittes, was wir aus dieser Geschichte lernen wollen, die Autorität des Wortes Gottes. In dieser Perikope des Elisa geht es um die Macht und die Autorität des Wortes Gottes. Hier ist ja nicht so, dass der Elisa sich jetzt ein bisschen ärgert und aus einer spontanen Reaktion heraus diese Kinder verflucht, sondern hier steht ganz deutlich, er verflucht sie im Namen des Herrn. Gott hat ihm einen Auftrag gegeben. Der Prophet tut es nicht aus sich selber heraus, sondern die Schrift legt ganz klar fest, er tut es im Namen des Herrn. Und dann geschieht genau das, was Gott sagt. In der Bibel gibt es nicht eine Stelle, wo Gott etwas sagt, was dann nicht geschieht. Gott sagt etwas und es geschieht. Das ist die Autorität des Wortes Gottes. Ich liebe diese Stelle, wo das immer wieder steht. Da springt mein Herz vor Freude. Ich weiß auch als kleines Kind nicht, 1. Samuel 17 halt nicht, also diese Geschichte von David und Goliath nicht. Wie der Goliath, dieser furchtbare Kämpfer, das ganze Heer der Israeliten und Juden verspottet halt nicht. Und dann kommt David, dieser kleine Mann. Und dann, was mich schon immer so fasziniert, der war halt genau diese Rede, die er hält. Nicht, dass er ihn darum bringt mit der Schleuder und all das und dann abmeuchelt halt nicht. Nein, die Rede, die er hält, da sagt er zu diesem Goliath, da sagt er, du kommst zu mir mit Spieß und Schwert. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn. Und damit ist der Kampf schon erledigt. Weil wenn im Namen des Herrn, wenn im Wort Gottes etwas geschieht, da ist alle Macht, alle Autorität. Wir wissen, ich sage das immer wieder, diese Welt ist geschaffen worden durch das Wort Gottes. Gott sprach, es war Licht, Gott sprach, es wäre eine Feste, Gott sprach, es wäre Getier, alles wurde. Auch unser Leben verdanken wir dem Sprachakt Gottes. Er hat uns ins Leben gerufen und er ruft uns auch ab. Das ist das Mächtigste, was es gibt. Das ist die absolute Autorität. Es gibt nichts, was da drüber steht. Und deshalb muss man das auch annehmen. Uns steht ja Gott entgegen in seiner Autorität im Wort Gottes. Deshalb der erste Punkt, wir müssen das annehmen, weil es die höchste Autorität ist. Und so wie wir uns dem Wort Gottes gegenüber verhalten, so werden wir eines Tages gerichtet werden. Jesus Christus sagt in Johannes 5, wer mein Wort hört und glaubt diesem Wort, der wird den Tod nicht schmecken, sondern hat das ewige Leben. Darum geht es. Wie wir uns gegenüber der Autorität des Wortes Gottes gegenüber verhalten. Ob wir dir glauben oder nicht. Ob wir sagen, es ist die Wahrheit unseres Lebens oder nicht. Damit ist alles gegeben. Und wenn wir das glauben, dann ist alles geschehen. Das Wort Gottes in ihm, liegt nicht nur, dass hier ein Strafwunder geschieht. Übrigens auch im Neuen Testament gibt es Strafwunder. Das wollte ich noch eben beim ersten Buch gesagt haben. Strafwunder halt nicht mit Hannas und Sapphira. Man kann nicht sagen, das gibt es im Alten Testament auch. Im Neuen Testament gibt es Strafwunder. Aber nicht nur das Wort Gottes macht nicht nur wunderbare Dinge, dass es Menschen heilt und dass es Menschen zu Reichtum bringt. Und das, wie gesagt, es macht auch Strafen. Aber was das Wort Gottes vor allen Dingen macht, diese Autorität, das Wort Gottes entscheidet über ewige Verwerfung und ewige Erwählung. Jesus sagt, wer mein Wort hört und tut meine Worte, hält sich an das. Der hat das ewige Leben. Er sagt, er ist wie ein Mann, der sein Haus auf Felsen baut. Und wenn die Winde kommen, dann stürzt es nicht ein. Aber wer das Wort Gottes hört und es nicht tut, nicht, der ist wie ein Mensch, der sein Haus baut auf Sand. Da kommt der erste Wind, dann stürzt es ein und sein Sturz ist gewaltig. Am Wort Gottes, an der Autorität des Wortes Gottes, an der Macht entscheidet sich unser ewiges Leben oder unsere ewige Verdammnis. Ob wir darauf gegründet sind oder ob wir das verwerfen. Das in aller Klarheit und Deutlichkeit. Und es soll keiner heute nach Hause gehen und sagen, das habe ich nicht gehört. Eines Tages vom Herrn stehen, was hättest du mir mal sagen können? Darüber geht es, im Wort Gottes an seiner Autorität. Ewiges verworfen sein oder ewiges gerettet sein. Aber wir brauchen es nicht nur für ewiges Leben. Wir brauchen die Autorität des Wortes Gottes auch für unser Leben hier und heute. Hier und heute. In der letzten Woche war die Vereidigung von Präsident Barack Obama. Und dann hat er seine Hand gelegt sogar auf zwei Bibeln. Nicht einmal von Lincoln, sondern so von Evangelienbibel draufgelegt. Das Problem ist nur, dass dieser Mann daran nicht mehr glaubt. Als er dann erklärt bei seiner Einführungsrede, ja, er hat sich jetzt verändert, er hat eine neue Erkenntnis bezüglich der Homosexualität. Und den evangelikalen Pastor, der eigentlich das Gebet sprechen sollte, hat man ausgeladen, weil er in den 90er Jahren eine Predigt gegen Homosexuelle gehalten hatte. Da hat man geholt einen homosexuellen Bischof. Und das Gebet hat dann auch kein Geistlicher mehr gesprochen, sondern eine Frau, die den Namen Jesu nicht mehr erwähnt hat, sondern nur noch über Gott philosophiert hat. Zur Zeit Nixon zum Bush, da wurde Billy Graham geholt zum Beten. Der betet dann bei der Amtsanführung des amerikanischen Präsidenten halt nicht, wörtlich in den Gebeten halt nicht, von dem Heiland, der sein Blut am Kreuz von Jesu Christi, am Kreuz von Golgatha vergossen hat. Und heute, da werden die bibeltreuen Leute, die Transporteure des Wortes Gottes, ausgeladen. Das will man nicht. Übrigens auch, das ist eine Weltgeschichte, nicht? Gleichzeitig in Russland werden Gesetze verabschiedet, die sagen, Homosexualität ist nicht in Ordnung. Da wird im kommunistischen, ehemals kommunistischen Russland geguckt, dass die Bibel wieder zur Geltung kommt. Hier verschieben sich Dinge, nicht? Früher das Reich des Bösen, da wird heute nach dem Wort Gottes gefragt. Damit ist nicht alles richtig, was da in Russland läuft, das weiß ich auch. Aber da müssen wir gucken, es gibt eine einzige Autorität, nicht irgendwelche Politiker, sondern das Wort Gottes und danach müssen sich auch alle Politiker richten. Und eben auch wir. Und es gibt das totale Chaos. Es gibt das totale Chaos, wenn das Wort Gottes nicht mehr die Berechtigung hat. Das haben die Russen erlebt in Zeit des Kommunismus, wo menschliche Ideologien galten. Und die Amerikaner haben eigentlich gesehen, wie gesegnet sie waren. Nicht als herausgerufenes Volk, weil es sowieso viele Jahrhunderte klar beim Wort Gottes vergangen ist. Das kann man aus der Bibel lernen, das sieht man in der Weltgeschichte, wo ein Volk unter dem Wort Gottes geht, dann ist es gesegnet. Wenn ein Volk Gottes das Wort Gottes verlässt, dann wird es ins totale Chaos kommen. Das haben wir erlebt im Dritten Reich, nicht? ging er los. Damals beginnen deutsche Christen nicht. Auch da ging es los, die Kirche. Das erste war nicht die Judenverfolgung, das erste war, dass das Wort Gottes in Frage gestellt werden musste im Dritten Reich. Nicht? Dass gesagt wurde, ja, die kennen die Kirche nicht, das sind Außenseiter und Rauskriegen. Wir müssen eine eigene Theologie machen, deutsche Christen, wir müssen die Bibel entjudaisieren und so ein Blödsinn. Und das Wort Gottes kaputt gemacht wird, wird auch ein Volk kaputt gemacht. Da wird die einzigste Autorität kaputt gemacht, die es gibt, auf die wir zu hören haben. Wir brauchen das Wort Gottes. Ich habe von einer Geschichte gelesen, einer Schiffskatastrophe in den 20er Jahren vor der amerikanischen Küste. Da war so ein Dampfer mit Holz betrieben und da ist es so gewesen, dass der in Brand geriet. Man weiß nicht genau, wodurch, ob da jemand geraucht hat oder dass irgendwas sich aus dem Kessel entzündet hatte. Auf jeden Fall, die waren am Atlantik draußen, es war sehr kalt, auch im Januar, da brannte dieses Schiff auf einmal. Und unglücklicherweise ist gleichzeitig der Kapitän gestorben. Jetzt war niemand mehr da, der sagen konnte, wo geht's denn hin? Da brach Panik auf diesem Schiff auf. Einige von den Besatzungsmitgliedern sagten, wir müssen nach hinten laufen halt nicht, sonst kriegen wir vor allem Übergewicht halt, aber der Wind weht entgegen. Da gingen so die Flammen, die drohten zu ersticken halt. Andere sagten, wir müssen in die Beiboote, andere sagten, schwimmt ans Ufer, ist nicht so weit weg. Bis schließlich ein Mann aufstand, der hat gesagt, komplette Ruhe jetzt hier, ihr macht jetzt alles, was ich sage. Keiner läuft nach hinten, das ist Blödsinn, wir wenden das Schiff und fahren Volldampf auf die Küste zu. Das schaffen wir, das werden wir schaffen, das Schiff wird nicht verbrennen. So viel laut hin, ich bin ehemaliger Kapitän, ich weiß, wovon ich spreche halt, und haben alle das gemacht. Die ganzen Besatzungsleute und auch die ganzen Passagiere wurden gerechnet, weil alle auf einmal auf einen gehört hatten, der wusste, wo es lang geht, der sich ausging. Gut, wenn man bei so einer Katastrophe so jemanden hat, der dann das Heft in die Hand nehmen kann und wirklich einen gut führen kann. Aber noch wie viel besser ist es, dass wir unserem Herrn und Gott den haben, der unser Leben kennt und der uns führt durch alle Katastrophen und Chaos-Situationen hier, der uns klar sagt in seinem Wort, wo es lang geht. Das ist die Autorität des Wortes Gottes, die wir brauchen. Die wir brauchen für unser Leben. Ganz klare Ansagen. Und um das praktisch zu machen, manchmal ist das ja so ein bisschen theoretisch, was ich hier erzähle. Geh da mal hin in der nächsten Woche und lies dir mal die 10 Gebote durch. Das ist so eine Kurzanweisung. Guck mal, was Gott dir dazu sagen hat. Über deinen Ehebruch, über dein Stehlen. Uns auch Steuerbetrug, jetzt wenn er die Steuererklärung macht, das auch Stehlen halt, was Gott dir zu sagen hat über deine Sonntagsheiligung, dann hör dir das mal an. Dann mach das, was Gott dir sagt, weil wenn du das genauso machst, wie Gott es dir in 10 Geboten sagt, dann kriegst du Ordnung in dein Leben. Ich kenne ja alle, bei der Steuerhinterziehung gibt ja kein Weg, ist der Staat. Ich nehme es nicht meinem Nachbarn weg, nehme glaube ich nicht, nehme ich den weg nicht. Aber was passiert denn, wenn wir alle Steuerhinterziehung betreiben, nicht? Wenn das zum allgemeinen Grundgesetz wird halt nicht? Dann entsteht das Chaos, dann kann die Sache nicht funktionieren. Wenn wir so leben, wie Gottes Wort es sagt, nur die 10 Gebote nicht, dann können Dinge einfach funktionieren. Dann ist zwischenmenschliches Leben geordnet und wenn wir das nicht tun, dann geht es den Bach runter. Das ist die Autorität des Wortes Gottes, die sich nicht nur darin zeigt, dass eben ein Prophet vollmächtig eine Vernichtung sprechen kann, sondern das ist die Autorität, die über allem letztlich steht, aber die eben auch von dieser Sache angegriffen wird. Und ein viertes und letztes aus dieser Perikope, was wir lernen können für unser Leben, dass ganz viel Trost im Wort Gottes steckt. Wenn ich diese Verse lese, dann bin ich getröstet. Der erste Eindruck, ich weiß, wenn man diese beiden Bibelverse liest, die ist so entsetzt. Wie kann das in der Bibel drinstehen? Oh, schlimmes Wort. Wenn ich das lese, ich bin getröstet. Ich bin ein Transporteur des Wortes Gottes. Ein kleiner, mickriger und sündiger, und ich bin es nicht wert, dass ich den Talar trage, dass ich das Wort Gottes verkündigen darf. Aber weil ich das Wort Gottes transportiere, passiert das immer wieder, auch dass ich angegriffen werde. Nichts Schlimmes, andere Brüder in der Welt haben ganz andere Dinge zu tragen. Aber ich ärgere mich dann auch über die Dinge. Ich ärgere mich über die Sprüche, die gemacht werden. Ich ärgere mich auch über Angriffe, die man innerhalb der Kirche erlebt und all diese Dinge. Das erlebe ich mit. Und ich bin ein Mensch, der neigt dazu, wir wissen das, ein bisschen jähzornig zu sein. Ich will mich eigentlich wehren, nicht? Ich will mich zurückschlagen halt, nicht? Und manchmal kann ich das nicht, manchmal tue ich es auch und tue Gott damit Unehre nicht, aber das ist schwierig halt. Wir wissen, was so ein Wort tröstet mich. Wenn man dann angegriffen wird oder wenn man Dinge erleben muss oder wenn ich auch Dinge miterleben muss, wenn meine Brüder und Schwestern, ich habe einen Bekannten im Sudan, der schlimm verfolgt wird, ein Pastor, der Dienst mit Bruder Affis halt nicht, wenn man das miterlebt, dann bin ich wütend halt nicht. Aber so ein Wort tröstet mich. Ich weiß eins, sitzt einer im Regiment. In diesem Regiment hat gesagt, ich für jedes unnütze Wort, das ihr sprechen werdet in dieser Welt, müsste eines Tages vor meinen Richterstuhl kommen. Nur für jedes unnütze Wort. Und das Recht natürlich für das, was ihr getan habt. Und das Recht für das, was ihr meinem Leib angetan habt. Die Rache ist mein, spricht der Herr. Und wenn es so ist, dass selbst für so eine vermeintliche Lappalität eine furchtbare Strafe über diese Jugendlichen kommt, wie viel mehr über diese Menschen, die Hand angelegt haben an die Gemeinde Jesu, wie viel mehr an die Leute verspotten auf Synoden oder sonst irgendetwas. das für mich ein Trost war, zu wissen, dass ich wirklich auch die Dinge, die in dieser Welt sind, aushalten kann. Es gibt jemanden, der im Regiment sitzt, der schießt seine Beere los, dass da jugendliche Spötter zerrissen werden. Ich weiß, der sitzt genauso im Regiment und kümmert sich um all die Menschen, die die Gemeinde Jesu angreift. Und vielleicht bist du auch in so einer Situation, wo du angegriffen wirst, ein bisschen verspottet wirst. In deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, da bist du so die alte Fromme, nicht die singt dir immer nur dasselbe Lied, dann machen deine Enkel vielleicht die Sprüche und sonst irgendwas. Vielleicht bist du auch nur traurig halt nicht. Vielleicht bist du auch sauer, weil dein Nachbar dich immer so schlecht behandelt und deine Nachbarschaft immer dich sonst was erzählt. Ich weiß es nicht. Aber ich kann dir eins sagen, du brauchst dich keine Gedanken darum zu machen, sondern bete für diese Menschen, die dich verspotten um das Wort des Gottes willen halt. Denn du willst ganz furchtbar gehen. Da sitzt ein Gott im Regiment. Und wehe dem, der vor diesen allmächtigen Gott in Jesus Christus treten muss und über dessen Leben nicht das Blut Jesu Christi gegangen ist. Das sind so arme Menschen. Wenn ich das höre, dieses Trostwort, dann verpufft mein Zorn über diese Menschen, die mir vielleicht noch was angetan haben. Und dann fällt ich in die Lage versetzt, dass ich für die beten kann. Weil ich weiß, was entschulden sie dieses Wort, wenn ich sage, was für arme Schweine das sind. Und wie furchtbar es denen gehen wird. Dann bin ich befreit zur Fürbitte für diese Menschen. Aber ich kann eben auch mit dem leben, was ich erlebe und erfahren muss. Und das möchte ich dir zusagen. Für all die negativen Erfahrungen, die du vielleicht schon gemacht hast und noch machen wirst, um deiner Nachfolge Jesu Christi willen, wo du auf dem Weg ins Haus Gottes bist und wo du das Wort Gottes transportierst. Glaub mir, nicht ein Wort, nicht eine Schlechtigkeit, die dir angetan worden ist, die ist vergessen, sondern die kommt von dem Thron des allmächtigen, rechten Gottes. Und wehe den Menschen, die dir Dinge angetan haben, um Jesu Christi willen halt nicht, und haben das Blut Christi nicht darüber gehen lassen, das wird furchtbar. Ich darf das trösten, dass du darunter nicht leiden und grämen musst, weil dieses Leid behoben werden muss. Und wir dürfen uns freuen darüber, dass wenn wir zum Wort Gottes stehen, dass wir allen Schutz und allen Beistand haben. Wir haben eben im Psalm 119 gelesen, zu Beginn, da heißt es im Vers 50, das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich erquickt. Und im Vers 92, wenn dein Wort nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Und das ist wunderbar, dass wir eben im Wort Gottes als Nachfolger Jesu durch den Heiligen Geist immer wieder diesen Trost bekommen. Und deshalb ist auch dieses zu Anfang sehr fremde Wort wirklich ein Wort des Trostes und der Auferbauung. An Elisa das Wort Gottes lernen, wir haben gehört über die Annahme des Wortes Gottes, über den Angriff auf das Wort Gottes, über die Macht des Wortes Gottes und über den Trost des Wortes Gottes. Ich wünsche dir, dass Gott dieses Wort aus 2. Könige 2 an deinem Leben segnet und dass du viel Kraft, viel Erkenntnis aus dieser Predigt nehmen konntest durch Gottes Gnade. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn.